Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Aber danach, die erste Woche, nachdem ich da war, war sehr viel von Reklamationen geprägt, weil die Leute waren wirklich über diese Geschmackverstärker, über diese Fertigsoße, so der Zunge, der Mund verbrannt, das frische Produkt nicht mehr geschmeckt dann. Und das ist die Gefahr.
Herzlich willkommen beim Genusstalk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bleiben wir wieder mal im Saarland, meiner neuen Heimat, und quasi direkt ums Eck. Mein Gast ist ein Franzose. Ja, liegt ja eigentlich auch ziemlich nah, aber da kommen wir noch gleich dazu. Er ist über 20 Jahre schon hier im Saarland und kocht, wie gesagt, bei mir ums Eck im Wirtshaus unter der Linde am Dahlermarkt in St. Anual. Ja, und es ist so, wenn man mit ihm spricht, dann spürt man gleich seine Leidenschaft fürs Kochen. Vor allem, wenn man Convenience sagt, dann kriegt er sehr wahrscheinlich schon gleich ein erschrockenes Gesicht. Warum? Das erzählt er uns gleich, was Geschmacksverstärker genauso ein Grausen in sein Gesicht zeichnet und letzten Endes, was ihn überhaupt hier ins Saarland verschlagen hat. Schön, dass du heute bei mir hier bist, lieber Cyril, und ich freue mich auf unser Gespräch.
Eine wunderschöne Bonjour aus dem Saarbrücken.
Ja, Cyril Favre, ist es korrekt ausgesprochen?
Ist korrekt.
Ja, das muss man ja auch mal, ist, wie gesagt, ja, Küchenchef. Bist du schon ein bisschen länger unter der Linde in St. Anual, aber wir kommen jetzt erstmal zu deinen Wurzeln. Du kommst ja aus dem Jura. Und was hat dich denn jetzt hier ins Saarland verschlagen?
Genau, ich komme aus dem Jura, das ist eine wunderschöne Ecke, ungefähr auf 3 Uhr in Frankreich, was mir verschlagen hat. Ganz einfach meine Frau.
Die Liebe.
Jetzt, genau, und jetzt bin ich seit 1992 hier und länger in Deutschland, also im Saarland, als mein Heimat.
Ja, und was war so dein erster kulinarischer Eindruck, als du ins Saarland kamst? Was hat dich da direkt vielleicht abgeschreckt? Maggi?
Maggi, immer noch. Aber gibt's auch viele schöne Sachen. Also Leona esse ich sehr gern.
Ja? Ja. Und hast du auch schon mal irgendwie versucht, beides so miteinander zu verbinden, Jura und das Saarland, kulinarisch?
Ja, klar. Ja. Und das wird wieder, das können wir später mal besprechen, das kommt wieder Ende Oktober, eine Actionswoche bei uns.
Ja.
Als Premiere-Info.
Ja. Also immer am, also man muss ja auch immer überlegen, was man dann tatsächlich da so alles macht, ne? Um letzten Endes attraktiv zu sein, dass die Menschen dann auch den Weg ins Restaurant finden.
Genau, muss man aktiv bleiben. Aktiv am Ball, weil sonst ist Todesstille und das ist nicht gut. Immer was Neues. Attraktiv und innovativ auch.
Ja. Wie bist du denn überhaupt in der Linde gelandet? Wie waren so deine Stationen, bis du dann da tatsächlich dann den Weg dorthin gefunden hast?
Also meine Stationen sind einfach. Ich bin keine, wo jede 2 Monate seinen Arbeitsplatz wechselt. Ich bin immer langfristig da. Ich war 6 Jahre im Kongresshalle Saarlandhall, also unter Bernd Schmidt und Peter Savelkuls, sehr lang. Ich habe auch das Schloss Albert 6 Jahre gemacht. Ich war 1 Jahr im Kloster Ombach in Zweibrücken und dann dazwischen Gasthaus Zahm und Jürgen Becker, leider verstorben. Und dann hat mich Sebastian angerufen. Mal zu, mir bräuchte noch einen Mann, bei uns hat du keine Lust. Und da, wo der Anruf da war, nicht gewusst, ich muss zurückkommen. Mhm. Weil eben der Papa hat für mich, der hat mich geprägt, auch von der Charakter, wo der Charakter nun kulinarisch, das war jemand in der Gastro-Szene im Saarland.
Mhm. Und so bist du jetzt schon ziemlich lang dann tatsächlich dann.
Ich bin seit 7 Jahren jetzt da.
Am Dahlermarkt.
Chef, ja.
Du bist ja auch Mitglied quasi oder Eurotalk-Koch. Ja, ich weiß gar nicht, wie wird man da, kann man sich da einfach bewerben oder wird man da, wie wird man da überhaupt zum Eurotalk-Koch?
Also ja, ich bin Mitglied von der Eurotalk, das ist eine Kochvereinigung. Ja. Ich bin sogar Deutschland-Vizepräsident. Und kann man sich nicht bewerben. Werde mal empfehlen durch Kollege, dann brauchst du 2 Paten.
Ja.
Und dann wird an das Gremium gereicht und dann wird entschieden, wird auf die Speisekarte geguckt, wird kontrolliert und ja, nein. Ja.
Bedeutet das eigentlich auch was letzten Endes für deinen Kochalltag? Gilt es da auch bestimmte, ich sag mal, Regeln einzuhalten?
Ja, klar, weil wir haben einen Ehrenkodex und das heißt, achten auf Lebensmittel, Qualität, auch Umgang mit Personal, frische und saisonal. Das kreuzt sich mit Slow Food, da ich auch Slow Food Mitglied. Slow Food, ich bin sogar dieses Jahr in Slow Food Chef Allianz aufgenommen. Wir sind zu viert im Saarland und das ist für mich eine große Ehre, dabei zu sein.
Ja, also im Endeffekt ja zwei Vereinigungen, Slow Food und dann auch Eurotalk, die sehr stark auf Handwerk, auf Herkunft, Regionalität auch der Produkte legt. Aber da kommen wir ja auch gleich nochmal dazu, was du alles oder so treibst und machst. Aber wird das jetzt dann nicht auch immer schwieriger? Gerade Qualität ist natürlich nicht billig, ne? Handwerk, viel Personal, Personalkosten, das sind ja alles so Themen, die ja auch Gastronomie umtreibt. Habt ihr da Probleme, immer auch Leute zu finden? Habt ihr da auch Themen letzten Endes, dann tatsächlich die Qualität immer noch so, wie ihr den Anspruch habt, immer auf den Teller zu bringen?
Also Personalproblem haben wir, falls jetzt Koch mich zuhört, mir suchen noch jemand, ich brauche noch eine rechte Hand. Und zurück zum Qualität, die Qualität wird immer schwieriger, aber wenn ein Artikel nicht passt, schicke ich dem lieber zurück, bevor der auf der Teller von der Gast landet. Da habe ich kein Problem, ein Gericht auszumachen und sagen, da gibt's nicht, Qualität war nicht da, fertig. Das gibt's keine zweite Meinung.
Ja, du hast ja auch ein riesiges Netzwerk hier im Saarland mittlerweile aufgebaut. Sehr wahrscheinlich ist das auch sehr zeitaufwendig, so die richtigen Produzenten zu finden und dann auch tatsächlich letzten Endes auch die Beziehung zu pflegen, dass die auch weiterhin bestehen bleiben. Ne? Weil sehr wahrscheinlich die Produzenten haben das gleiche Thema, ne? Ja, wird alles teurer. Aber war es schwierig, so eine Produzentenliste aufzubauen, Pilze aus Saarbrücken und so weiter und so fort, hat ja sicherlich viel Zeit gekostet.
Das stimmt, das ist immer schwierig. Aber wenn man den Fuß einmal in der Tür drin hat, dann kommt immer der nächste und das bricht sich auch. Mhm. Also wenn eine Firma zumacht, glücklicherweise kommt der nächste zwei Monate später und so ist das. Saarland ist so klein. Ja. Und das ist auch der Vorteil in so einem Netzwerk wie Slow Food oder Eurotalk zu sein, das hilft man sich zwischen Kollegen. Also gib mal sich ein guter Tipp, wer kann was helfen und wo kriegst du die Ware, wie kommen die an den Mann und so weiter und so fort.
Ja. Also das ist, denke ich, auch wichtig, ne, dass man sich da austauscht und nicht zu das sehr muss, so die Konkurrenz muss, sieht. Ne?
Nee, Konkurrenz gibt fast keine.
So. Aber deswegen, ne, ich habe ja eingangs gesagt, Convenience und Geschmacksverstärker, das treibt dir sehr wahrscheinlich so die Tränen in die Augen, ja, und ein großes Gesicht und du kriegst Gänsehaut bei, ja, so einem Begriff. Hast du denn schon immer so gekocht, als du auch gelernt? Hast du das auch so gelernt, so zu kochen? Oder hast du irgendwann gesagt, nee, also ich muss
das einfach so? Das habe ich so gelernt. Ich kann jetzt so kleine Anekdote noch. Ich habe eine Probeschicht in ein saarländisches Restaurant gemacht. Und der Inhaber hat mir gesagt, okay, du kannst anfangen. Ich sagte, okay, ich fange an, wann du willst, aber das ganze Regal, was da ist, machst du weg. Der guckt mich an und sagt, das kostet Geld. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, kannst du aussuchen. Entweder die ganze No-Go oder mich. Und zwei Tage später, der hat mich schon gerufen und gesagt, okay, du kannst kommen. Ich mach's weg. Ich hol's mit nach Hause. Ich habe gesagt, von mir aus. Aber danach, die erste Woche, nachdem ich da war, war sehr viel von Reklamationen geprägt, weil die Leute waren wirklich über diese Geschmackverstärker, über diese Fertigsoße so der Zunge, der Mund verbrannt, dass das frische Produkt nicht mehr geschmeckt hat. Und das ist eine Gefahr.
Mhm. Ja. Heißt aber natürlich auch sehr viel Aufwand, ne? So eine frische Küche, so eine Produktküche. Man muss halt immer genau überlegen, was kann ich auch wie verwerten und wo draus mache ich zum Beispiel noch irgendwie eine Soße oder einen Fondansatz oder sowas. Das ist dann schon automatisch sehr wahrscheinlich so bei dir, aber heißt natürlich auch deutlich mehr Aufwand. Ne?
Ja, das macht einfach mehr Spaß, aber.
Ja.
Also wenn ich weiß, wird alles aufgehoben, die ganze Abschnitt, die ganze Fleisch, Gemüse, Schäle und so weiter. Und zweimal die Woche wird Gemüsebrühe gekocht, jede Woche wird Soße angesetzt oder ja, das wird's. Ich könnte nicht mehr, Anastasia.
Das ist ja auch schön. Ja, also ich meine, das schmeckt man ja auch dann, wie du gesagt hast, klar, wenn man gewohnt ist, dass es irgendwie anders schmeckt. Und ich meine, die saarländische Küche ist ja durch Maggi geprägt. Ich habe auch Flasche Maggi zu Hause, das ist halt so. Die kommt natürlich jetzt nicht überall dran, aber das ist, ich glaube, ein Saarländer ohne Maggi, das gibt's fast gar nicht. Wird das denn bei euch auch unter der Linde dann auch hin und wieder mal gefordert, wenn es irgendwo zum Beispiel, ich sag mal, Rindfleischsuppe oder sowas geben würde, dass jemand sagt, ah ja, Hanna Maggi da.
Ich vermute, dass die Kellner eine Flasche versteckt dann von mich.
Ja, das ist auf jeden Fall, ja, aber wie gesagt, ich finde das natürlich super, bedeutet aber auch natürlich gleichzeitig, wie gesagt, viel, viel mehr Aufwand und letzten Endes natürlich auch, ist auch immer so die Frage, kann ich dann auch Gerichte dauerhaft immer auf der Karte haben, ne? Wenn Saisonalität ja auch eine große Rolle spielt, also habt ihr ja auch regelmäßig wechselnde Karten.
Genau, also mir an zwei Karte, einmal Sommer, einmal Frühling, Sommer und erst Winter. Und danach, was Saisonalität angeht, die Karten sind relativ neutral. Und was Saisonalität angeht, wir spielen mit unserer Tafel, das heißt Einkauf, Verkaufen. Mhm. Das heißt, ich kann öder frische Sachen kaufen, öder Abend ist der weg, morgen kommt was Neues auf der Tafel. Und das ist auch was Spaß macht, weil den ganzen Tag nur Cordon Bleu machen, was unsere Spezialität ist, ja, ist okay. Aber was anderes, ein bisschen aufwendiges, das ist einfach besser.
Ja.
Einfach toll.
Ihr habt ja auch regelmäßig so Aktionen, ne? Also dienstags ist zum Beispiel immer Schnitzeltag. Also das ist ja zum Beispiel was, da weiß man, okay, man kann verschiedene Schnitzel oder auch ein Cordon Bleu, das ist natürlich auch auf der Karte.
Aber nicht jeden Tag.
Nee, aber nicht jeden Tag, an diesem Dienstag.
Genau.
Und ansonsten habt ihr auch noch weitere Aktionen, um einfach auch immer so ein bisschen Abwechslung zu bieten und zu sagen, hey, kommt auch außerhalb von unserer ganz normalen Früh- oder von den normalen Karten, die es dann halt gibt oder die normalen Gerichte, die es gibt, haben wir auch mal Aktionen wie Küchenparty und anderes. Und du hast ja eben auch schon mal was angedeutet.
Genau, also durch Slow Food wird sehr viel Action gemacht. Wir haben im Februar die Hülsefrüchtewoche. Wir kommen klar von der Glandrin-Woche. Die Glandrin ist eine Rasse aus der Pfalz, wo vor Sterben bedroht war. Mittlerweile geht's so, aber das könnte noch besser sein und das ist einfach mehr Spaß. Wie gesagt, dann kommt die Lammwoche, dann kommt die Fischwoche Ende August. Und da wird sehr, sehr viel verkaufen. Vor 2 Jahren ist fast 200 Kilo Fisch in 10 Tagen verkauft. Komme von Marc Rosegarter aus Trassen, ein kleiner Fischhändler. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und klar, also von uns aus unter der Linde, wir machen viel. Ende Oktober, Anfang Oktober mache ich wieder unsere Jurawoche. Von 2. bis 11. Oktober. Ich glaube, das vierte Mal, wo ich das mache, mit Spezialität aus meiner Heimat, bin ich dabei, Winzer zu organisieren noch. Und am 8. Oktober kommt Le Grand Repas. Das ist ein Angebot aus Frankreich, wird französisch komplett gemacht. Jede Region stellt einen Pate, tut die Rezepte ins Internet stellen. Und das dritte Mal bin ich komplett für Deutschland verantwortlich.
Mhm. Also das heißt dann, da gibt's dann verschiedene Gerichte zu essen oder wie sieht das
über
dann aus?
Über eine Woche, ja. Über eine genau. Woche. Außer Donnerstag, da gibt's komplett ein Menü, nur eine Menü.
Mhm. Klingt auf jeden Fall spannend. Auch die Jura-Woche, ne? Nicht nur gute Weine, sondern sicherlich, was sind typische Gerichte aus dem Jura?
Ah, Poulet au vin jaune au mori.
Oh, das klingt schön. Also es ist
also was mit Hühnchen. Genau.
Geflügel auf alle Fälle. Poulet.
Schöne ja. Poulet de Bresse AOP mit gelbe Wein und Morschel.
Oh, ja, das klingt auf alle Fälle sehr lecker.
Genau.
Bringst du dir so ein bisschen auch deine Heimat dann immer selbst hierher wieder zurück, dass du dann auch so sagst, ah ja, ist doch schon ganz schön, was das Jura zu bieten hat und ich vermisse es auch manchmal?
Ja, klar. Also wie gesagt, ich fahre Ende September eine Woche im Urlaub oder 10 Tage und dann bringe ich Produkt mit und dann kann ich die für die Linde verarbeiten.
Ja.
Das ist nur Originalität, komm auf der Teller.
Jetzt liegt ja das Saarland so nah an Frankreich, ne? Und du bist ja auch Franzose. War es dann einfach für dich, auch hier anzukommen und auch so diese französische Philosophie, die man ja auch durchaus auf der Karte wiederfindet, unter der Linde, damit so reinzubringen? Das wird dann auch einfacher angenommen als vielleicht woanders in Deutschland, weil der Saarländer ja Frankreich Ich meine, hier ist es ja wirklich, man läuft hier zu Fuß an der Saar entlang und schwupp ist man plötzlich in Frankreich. Ne?
Also. Das stimmt. Also das war ganz einfach. Ja. Also wir sind so gut angenommen und auch wir haben viel Franzosen als Publikum. Und das ist schon ein großer Vorteil, so an der Grenze zu wohnen. Ja.
Wie ist es denn jetzt? Ich habe mich auch gerade gefragt, ne, ist das so eine Mischung aus deutscher Wirtshausküche und französischer Bistroküche? Könnte man das so beschreiben, was du machst?
Ja, genau. Ja? Deutsch-französisch angeraucht.
Ja.
Mischung, bunte Mischung.
Bodenständig, aber trotzdem auch immer so mit einem gewissen Pfiff, ne? Oder wie man immer
sagt. Das kleine Plus.
Ja. Fällt dir das dann eigentlich immer auch leicht, da so auf so Ideen zu kommen? Du hast ja auch mit einem Metzgerei Petermann mal eine Wurst entwickelt. Also stehst du morgens auf oder du läufst ja auch, kommen dir beim Laufen die besten Ideen oder wie ist das?
Beim Laufen kommen immer Ideen. Wie gesagt, wir haben vor drei letzten Mal beim Laufen, hat die Kollegin, wie sieht das mit Kokos aus? Ich sag, warum nicht? Und der nächste Tag habe ich das in der Gruppe gestellt, wäre der Bock und von 0 auf 141 Leute, ich wollte plötzlich einen Kokos machen. Und das ist, Laufen bringt immer gute Idee.
Ja. Und so Produktentwicklung, machst du das öfter? Also wie gesagt, mit Petermann hast du ja mal so eine Wurst gemacht. Machst du hin und wieder dann auch so spezielle Dinge, die es dann eben nur bei euch gibt? Ist das Absicht oder sagst du, hey, ich probiere es halt gerne aus?
Beides, das ist Absicht, aber ausprobiere bin ich sofort dabei. Also wer mich kennt, weiß, ich bin für jede Mist zu haben praktisch, ja.
Jetzt hast du ja auch eben gesagt, ihr sucht noch nach einem Koch. Ne? Das ist ja sicherlich nicht ganz einfach, da auch Nachwuchs zu finden. Auszubildende und sowas habt ihr sehr wahrscheinlich in dem Bereich fast gar nicht. Was muss denn sich da vielleicht auch verändern, dass so ein Kochberuf nochmal attraktiver wird? Was hat dich denn damals dazu gebracht, dass du Koch geworden bist?
Also obwohl ich habe gelernt in 1986 eigentlich angefangen, das war komplett anders. Also, und in Frankreich, die Lehre ist viel, viel schwieriger als in Deutschland. Also in Frankreich gibt's keinen, ich habe morgens um 9 Uhr angefangen, um 3 Uhr Feierabend und dann um 17 Uhr wieder in der Küche bis abends 11, 12 und hat keiner was gefragt oder keiner was gemacht. Du hast einfach gemacht und in Deutschland wird einfach alles zu leicht genommen, finde ich. Auch die Prüfung ist geschenkt. Wer seine Prüfung nicht packt, verstehe ich nicht. Das Problematik, die Fehler sind schon vor einige Jahre gemacht, Beruf ist kaputt gemacht. Also, ja, schreien in der Küche, Messer werfen, Pfanne oder irgendwann was, das habe ich in 35 Jahren noch nie erlebt. Noch. Deswegen ist nicht alles schlecht, was gesagt wird. Muss man ändern. Ganz schnell.
Versucht dann der Eurotalk dann auch irgendwie sich aktiv einzubringen, dass da die Nachwuchsförderung und die Attraktivität an so einem Ausbildungsberuf dann auch gesteigert wird?
Ja klar, also wir haben zweimal im Jahr so einen Azubi-Wettbewerb und eventuell nächstes Jahr in Saarbrücken, das ist noch in Planung, aber das machen wir mal. Unterstützung sehr schön die Lehrlinge, ja, das muss man lassen.
Ja, also von daher, wer Lust hat, wie gesagt, sich einfach melden und dann, wie läuft sowas ab? Kocht man da Probe oder?
Kochen mal Probe und dann sehen wir weiter.
Hättest du da auch ein bestimmtes Gericht, das du da Probe kochen lassen würdest?
Nein, ich lasse die Leute kochen. Was einfach loslasse.
Aber wie sieht's aus, wenn du abends nach Hause kommst, was kochst du dir denn dann oder kochst du dir dann gar nichts mehr?
Abends gar nichts.
Gar nichts mehr?
Ich komme nach Hause, einfach eine Stunde Fernseh gucke, runterkommen, eventuell ein Glas Wein oder gute Whisky und dann runterkommen.
Und wenn du dann mal für dich selbst kochst, was kochst du dir dann?
Ich lasse meine Frau kochen.
ist das tatsächlich so, dass Köche, ist es ja oft so, ich habe schon mit einigen Köchen gesprochen, die haben meistens dann privat keine Lust zu kochen.
Sag mal, das hängt ab, was zu Hause gekocht wird.
Ja.
Alles, was einfach ist, mache meine Frau. Wenn das anfange, ein bisschen komplizierter zu gehen, dann mache ich.
Also ich glaube, ich würde mir da auch lieber von dir kochen lassen.
Ich habe auch kein Problem beim Fremden. Das ist auch, also viele Leute, Bekannte sagen, jo, wir können dich nicht einladen, weil du zu schwierig bist. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich mache immer zwei Unterschiede. Wenn ich im Restaurant gehe, dann bezahle ich, dann wenn ich was nicht passt, dann sage ich das. Also nicht über das Internetportal einen Stern googeln und sagen, das war nix. Dann gehe ich direkt bei den Kollegen und sage nochmal zu. das war nicht so, wie ich mich das gedacht habe, aber vielleicht, das ist meine Meinung. Und wenn er sagt zu mir, nee, das ist so und so weiter, dann ist okay. Und wenn ich privat esse gehe, dann esse ich, was auf den Tisch kommt.
Ja.
Ohne irgendwelche Putzerei.
Also haben die Leute Angst vor dir, wenn sie privat sagen, oh, das Hörer kommt.
Genau.
Vielleicht grillen wir einfach nur. Ja.
Gegrillt muss auch gelernt werden.
Ja, jetzt hast du gerade noch was Interessantes gesagt, die eine Sternebewertung. Ist das mittlerweile echt so auch ein Thema für euch Gastronomen, wenn dann irgendeiner da einen reinwürgen will, dass man schlecht bewertet?
Leider ja. Und du bist als Gastronom machtlos. Also die letzte, mir an jetzt einige schlechte Bewertungen, wo da drin steht, der Klingel ist zu laut. Ja, so wirklich, du denkst, okay, warum? Aber Hauptsache null Stern, ein Sterne, weil null geht nicht, aber eine Sterne. Das ist, und der Gastronom ist machtlos.
Mhm.
Wenn der Gast kommt, der ist schon schlecht gelaunt. Dann das zieht sich über den ganzen Service und dann ist vorbei.
Ja.
Schon vorbei. Ja.
Wobei man dich natürlich immer ansprechen kann. Ne? Du kommst ja auch aus der Küche raus.
Wenn irgendwelche Problem ist, ich bin für alles offen. Ich nehme auch gern Kritik an und nur so kann ich vorwärts gehen.
Ja.
Ja.
Ja, und jetzt zum Abschluss nochmal die klassische Frage, die es eigentlich bei mir in jedem Podcast dann am Ende gibt. Was ist denn so dein ganz persönlicher Genussmoment? Wo kannst du am besten genießen oder wie kannst du am besten genießen? Ich habe ja schon mal so ein bisschen was rausgehört, sehr wahrscheinlich beim Glas Whisky.
Also ich bin Whisky-Liebhaber oder Wein aus dem Frankreich, muss. Also ich liebe Weine auch, ohne gute Flasche Wein, tolle Whisky, gute Freunde. Und dann ist der Abend gerettet.
Ja.
Ja, schönes Stück Fleisch noch dazu und dann passt.
Herzlichen Dank dir, Cyril, für deine Einblicke in die Gasthausküche und vor allem auch, ja, was deine Philosophie so ausmacht.
Sehr gern, vielen Dank, ich danke dir.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.